mit Ihnen wieder was rausgreifen aus dem Evangelium. Ich hoffe, dass es Sie nicht verwirrt, wenn wir so ein bisschen durchs Neue Testament hindurchgehen. Soll ein Stück Schulung sein und Ihnen auch Freude machen, künftig an Ihrer Konkordanz. Sie wissen, was eine Konkordanz ist. Nachschlagewerk unter einem Begriff gewisse biblische Tatbestände suchen. Und zwar möchte ich mit Ihnen heute Abend eins machen. Wenn Sie Leute sehen, beurteilen Sie die immer nach dem Äußeren. Ich habe eine Frau gekannt, die hat immer gesagt, der Franz Josef Strauß sei ihr unsympathisch. Und habe immer zu der Frau gesagt, liebe Frau, das ist nicht wichtig, ob er sympathisch ist, das ist eigentlich beim Heiraten wichtig. Bei der Politik ist wichtig, ob er eine gute Politik macht. Auch unsympathische Leute können gute Politik machen. Nicht? Wenn ich eine Wurst kaufe oder Brot, ist mir es nicht wichtig, wie der Bäcker oder so, wie der aussieht, sondern ob der gutes Brot macht. Und das ist interessant. Auf was gucken wir? Wir sind Menschen, gucken ganz arg aufs Äußere. Wir sind ganz stark bestimmt von dem, wie uns Menschen begegnen. Und da fällt auf, und das will ich heute Abend mit Ihnen bereden. Jesus hat die Menschen nie nach dem Äußeren beurteilt. Sondern nach dem Herzen. Und das sehen wir nicht. Wie macht man das? Also, nehmen wir mal ein Beispiel. Jetzt gehen wir einfach biblische Geschichten entlang. Aber da brauchen Sie gar nicht aufschlagen. In allen drei Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, kommt die Geschichte von dem Gichtbrüchigen. Das war also der Mann, der von seinen Freunden auf der Matratze getragen wurde. In dem Haus waren so viele Menschen. Der Kranke muss auf das Dach bugsiert werden, wird durch das Flachdach heruntergelassen und Jesus direkt vor die Füße. Und dann sagt Jesus zu diesem kranken Mann, dir sind deine Sünden vergeben. Und dann kommt der nächste Satz, dass Jesus zu diesen stehenden Leuten sagt, warum denkt ihr Arges in eurem Herzen? Ja, woher sieht das Jesus, was die denken? Es gibt ein altmodisches Wort, das ist ein Ausdruck, dass Jesus ein Herzenskündiger sei. Das ist da gemeint. Jesus kennt uns in der Tiefe unseres Herzens. Wie ich mich einmal mit einem Mädchen wahnsinnig verknallt habe, das hat bis heute noch nicht nachgelassen, da war es mir eine der größten Freuden, dass ich immer gesagt habe, du kennst mein Herz. Sonst wäre die Frau schon lange an mir verrückt worden. Wenn man ungeduldig ist oder ungerecht oder was. Du weißt doch, wie es in meinem Herzen aussieht. Bei uns ist das oft ein ganz schlimmer Gegensatz. Das kann schon unter Liebenden schön sein, du siehst in mein Herz hinein. Wie wunderbar ist es, wenn Sie wissen, Jesus kennt mein Herz. Er sieht hinein ins Herz. Für manche Leute ein erschreckender Gedanke, weil im Herzen allerhand sich verbirgt. Jetzt müssen wir aufpassen. Die Bibel hat ein anderes Verständnis von Herz als wir heute. Wenn wir das Wort Herz gebrauchen, meinen wir immer Gefühl. Herzliche Grüße meinen wir Mitfühlung. In herzlicher Anteilnahme, mein Gefühl geht mit dir mit. In der Bibel ist im Wort Herz noch viel mehr drin. Da ist im Wort Herz der Verstand drin, sogar das Erkennen ist mit drin. In der Bibel ist mit Herz das innere Ich eines Menschen gemeint. Jesus sieht den Personenkern, ist ein bisschen philosophisch, ein bisschen abstrakt. Jesus kennt mein Innerstes. Und er hat die Menschen nie nach dem Äußeren beurteilt. Nie nach dem, was die Augen sehen. Sie wissen, dass das schon zurückgeht auf alle Gottesmänner in der Bibel. Beim Samuel, als er einen König salben soll, kommt er nach Bethlehem, kommt zum Isai und sagt, wir wollen ein Opferfest feiern, lässt er die Söhne vormarschieren und war begeistert. Als er den ersten sah, oh, der war schön, und da war der Abinadab, sagt, der ist auf Salbe, und der Herr sagt, stopp, ist er nicht. Hast du nicht noch einen? Und dann kam der Bub, der David. Salbe ihn, warum? Das war, der Herr aber sieht das Herz an. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und Sie wissen, dass das ein Geheimnis überhaupt ist, wenn man das aus dem Neuen Testament auch mal rein menschlich lernt, Menschen ganz neu zu betrachten nach dem, was das Herz ist. Ich habe am Sonntag ein Wort für unsere Alten gesagt, wegen dem 85-jährigen Kaleb. Jetzt will ich mal was sagen, wenn Sie ein Auge haben, merken Sie, dass viele Menschen, je älter sie werden, immer schöner werden. Wenn sie mal richtig den Blick haben und sagen, was ist eigentlich die Schönheit eines Menschen? Im Alter sicher hat man viel Runzeln und manches und die Haut wird fleckig. Aber es gibt einen klaren, herrlichen Blick, der aus dem Herzen kommt in der Reife des Lebens. Ich hätte ja am Sonntag am liebsten von vielen Alten erzählt, wenn ich das alles miterlebe, was die Frau Figur noch in der Ahornstraße mit ihrer 96 Jahre oder was, wie viel hat sie? 96, an Liebe und Freude stiftet. Und was da, das, wenn man da kommt, das ist eine überschäumende Freude, unsere frühere Mesnerin oder so. Aber so herrlich. Und da ist einem so wohl, wenn man mit so Menschen zusammen ist, weil die einfach eine Lebensfreude, das kommt aus dem Herzen raus. Da ist eine Harmonie da, die ein junger Mensch gar nie haben kann. Und das sieht Jesus, jetzt sollte er sie nie bedrängen, weil wir oft sagen in meinem Herzen, da gibt es ja auch unheimliche Dinge, die mich belassen. Ist doch schön, wenn es Jesus weiß, dann können sie ja vor ihm die ganze Soße ausleeren und ihn bitten, dass er sie reinigt. Aber in der Bibel ist das Herz zuerst einmal wie mit Röntgenaugen aufgedeckt und so kommt es auch immer wieder vor. Jetzt schlagen Sie mal still auf, die war mir völlig neu. Ich habe gemeint, ich kenne das Neue Testament, Lukas 16, Vers 15. Gucken Sie mal, ob Sie die kennen, die Stelle. Lukas 16, Vers 15. Da steht in der Mitte der Satz, Gott kennt eure Herzen. Den Satz habe ich nie beachtet, der war mir jetzt in der Vorbereitung neu. Gott kennt eure Herzen. Das finden Sie bloß, wenn Sie mal die Konkordanz entlang gehen mit dem Stichwort Herz. Gott kennt eure Herzen. Und zwar ist es gesprochen gegen die Selbstgerechtigkeit der Pharisäer. Ihr seid, die ihr euch selbst rechtfertigt vor den Menschen, aber das nützt doch gar nichts. Der Mensch spielt dauernd ein ganz großes Theater und brüstet sie und sagt, ich bin doch ein toller Max. Und Gott kennt doch mein Herz. Das ist so herrlich, dass unser Glaubensleben ganz simpel und einfach werden kann. Auch ihr Gebetsleben. Herr Jesus, du kennst die ganze Not meines Lebens. Ich darf wie ein Kind zu dir einfach kommen. Du kennst mein Herz. Wie ist denn das? Wenn man aus der Tiefe des Herzens kommt, brauche ich nicht viel Worte machen. Und darum hat ja Jesus auch im Gleichnis den einen von dieser Mafia-Bande, den Zöllner, gepriesen, der bloß noch schreit, Herr, sei mir Sünder gnädig. Schlug an sein Herz. So Haltung, die Jesus liebt. Gott kennt eure Herzen. Und das ist ein Trost. Gott kennt eure Herzen. So wie sich Verliebte sagen, du kennst doch mein Herz, dürfen sie sagen, Jesus, du weißt, wie ich meine. Ich bring's gar nicht hin, aber du kennst mein Herz. Ich liebe dich. Jetzt denken Sie wieder an die Beziehung einer Mutter mit ihren kleinen Kindern. Da kommt der Kind unglücklich, weil es wirklich alles nicht nach hingebracht hat, was wollte. Aber dann weiß, es gibt eine Herzensverbindung der Liebe und an der darf ich mich freuen. In dem Neuen Testament wird auch erwähnt, dass unser Herz ein sehr träges Organ ist. Wissen Sie das? Ein träges Organ. Und wo steht das? Und zwar nach der Auferstehung Jesu sind zwei Jünger nach Emmaus marschiert und Jesus ist mit ihnen gelaufen und hat sich mit ihnen unterhalten. Es ist ja schon überraschend, dass sie ihn gar nicht erkannt haben. Aber es war so dunkel und der Mond hat nicht hell genug geleuchtet. Aber da hat Jesus gesagt, o ihr Toren und trägen Herzens. Und da möchte ich Sie bitten, passen Sie auf mit Ihrem Herzen. Sie wissen, wie leicht man in der Schwermut sich auch fallen lassen kann. Und dann einfach sagt, oh, ist alles so schlimm und niemand versteht mich und ich bin ganz allein. Das träge Herz lässt sich so wahnsinnig gern runterfallen. Und dann zieht es den ganzen Körper mit, hängt auch zusammen, körperliche und seelische Leiden, geht aus von dem trägen Herzen. Und die Glaubensnöte liegen im trägen Herzen, das nicht will. Es will nicht. Willst du wirklich zupacken oder willst du nicht? Dann kennen wir in der Bibel noch weitere Dinge von unserem Herzen und die sind sehr wichtig. Die hat uns Jesus in seinem Wort klargelegt, Matthäus 15. Die müssen wir mal ansehen. Das sind mehrere Verse. Und zwar geht es ja um die Frage, die auch Bibelleser immer wieder bedrängt, warum halten wir denn eigentlich die jüdischen koscheren Vorschriften nicht mehr? doch beeindruckend, wie der Rabbine in jedem Hotel jeden Abend vorbeiwetzt und guckt, ob die ihre Töpfe sauber halten und ob da der Milchtopf und der Fischtopf und so nicht vermischt wird. Aber im Spülwasser, die brauchen getrenntes Spülwasser. Und auf jedem Lebensmittelprodukt muss koscher draufstehen, rein. Und Jesus hat gesagt, lass den Blödsinn. Jesus hat diese Reinheitsgesetze außer Kraft gesetzt mit einer Begründung. Von außen macht dich nichts unrein. Wir sagen immer, aber von außen stimmt doch. Was kommt durch meinen Fernseher verschmutzt? Was kommt durch die Zeitung verschmutzt? Was hören meine Ohren verschmutzt? Und Jesus sagt, nein, der Schmutz kommt durch dein Herz. Das ist eine Diagnose, die in unserer Welt eigentlich erschütternd ist. Viele Christen sind immer sehr beeindruckt, wenn man dann in Predigten und so weiter oder in Gemeindeblätter sagt, die böse Werbung, wir haben es ja neulich mal gehabt, oder das Konsumverhalten oder der Einfluss der Umwelt auf die Kinder werden erst schlecht durch das, was sie erleben. So ist doch ein Quatsch. Die Kinder haben schon dieses böse Herz. Machen Sie sich doch nichts vor, so niedlich sie sind. Das, was im jugoslawischen Bürgerkrieg ans Licht kam, ist in jedem Kinderherz oder in meinem Herzen auch. Und man muss einfach, wenn man solche schrecklichen Berichte hört, natürlich bei dem Kriegstribunal war es ja ergreifend, wo da einer sagt, wir haben miteinander gespielt im gleichen Ort und der Mann hat mich so wahnsinnig bis nahe an der Tod gequält. Wir waren Spielkameraden. Das ist im Menschenherzen drin, bei Kriegsgefangenschaft und Drittes Reich, alles selber, weil es ganz nah ist, dass die besten Freunde einen plötzlich verraten und das Herz umkippt. Und das sagt Jesus an der erschütternden Weise in Matthäus 15. Und wenn man das immer wieder liest und sagt, die Reinheit hier von außen, dass keine Infekte kommen, ist doch gar nicht das Problem, sondern dort liegt es. Matthäus 15, Vers 8. Dies Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist ferne von mir. Da meint Jesus nicht das Gefühl, sondern Jesus meint mein innerstes Ich. Und bitte, darum wollen wir uns wehren gegen einen formalistischen Gottesdienst, gegen äußere Predigten oder Praktiken, Gebetsbräuche. Wir wollen ganz bei der Sache sein. Das Herz, das sucht Gott. Und deshalb beten Sie ruhig mit. Wenn das ein Gestammel Ihr Beten ist, bei Ihrer Gebetsgemeinschaft, herrlich, Gott sieht das Herz an. Echt muss sein. Und viele unserer wohlgesetzten Worte können wir abschminken. Ich bin mir bewusst, dass jedes Gebet, das ich spreche, nie die Schönheit eines gedruckten Liturgiegebetes hat. Aber es ist vielleicht wichtig, dass man das Echte von Herzen hat. Und dann geht's weiter, Vers 18 und 19. Was aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen. Jesus sagt vorhin aus Vers 17, was zum Mund hineingeht, das geht durch den Bauch und wird danach in die Grube ausgehen. Also schon drastisch. Jesus hat toll anschaulich gesprochen. Und was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das machen alle meine Redestoffe. Was redest du? Wie sprichst du? Aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Das sind die Dinge, die den Menschen unrein machen. Und jeder Mensch ist dazu fähig. Und da hat Jesus in der Bergpredigt nochmal gezeigt und hat zum Beispiel gesagt, das vergisst ja keiner, der Ehebruch, ist überhaupt kein Mensch, der sich über einen Ehebrecher entrüsten kann, weil er in seinen Gedanken alles schon selber gemacht hat. Und da unterscheidet Jesus sogar, wenn er in die Wurzel geht. In deinem Herzen ist alles schon gewesen. Vielleicht sogar mit einer typischen Sehnsucht. Und genauso war es beim Hass. Und Jesus sagt, es ist genauso wie der Mord. Der eine war es bloß vollzogen, der andere war in der Sehnsucht da. Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. Noch ein weiteres Beispiel. Welche Bedeutung das Herz hat bei Jesus. Und wieder, Sie müssen immer dran denken, bei uns wird das Wort Herz immer vom Gefühl her missverstanden. Herzlich und lieb, und das sind fast ein bisschen Geschmäckleswörter geworden, Sprache Kanaans bei den Christen. Das, was Jesus eigentlich meint, mein innerstes Ich, mein Wesen, da wo ich Mensch bin, einmal in der Tiefe meines Wesens, ich würde mal sagen, in meinem Gewissen. Da ist das Herz. Vielleicht meint das Herz in der Bibel viel mehr Gewissen als das, was wir mit Gefühl meinen. In der Tiefe meines innersten Wissens heißt beim Judas, der Teufel hatte schon dem Judas Ischariot ins Herz gegeben, dass er ihn verriete. Alle unglücklichen Tatbestände meines Lebens sind auch nicht irgendwelche, wie wir sagen, ach, das ist mal aus Versehen passiert, stimmt gar nicht, sondern wir beteiligen uns ganz aktiv an allen sündigen Dingen durch das Herz. Wir haben Freude dran und wir wollen es. Und deshalb ist ja so erschütternd, hoffentlich verwirre ich Sie jetzt nicht, wenn wir mal wieder in diese Untaten gehen, die man so im Fernsehen da sieht vom jugoslawischen Bürgerkrieg. Die Leute, die das tun, machen das ja alles mit einer Begeisterung, dass sie Gutes tun. Das ist ja so schrecklich. Und wer das noch weiß, das weiß er auch mit allen Vergehen im Kommunismus oder im Dritten Reich und so weiter, das Herz hat sich eben falsch gepolt und hat sich an irgendwelchen Dingen festgemacht und dann tut man etwas, weil man meint, man müsse das tun um des Guten willen und ist völlig verrannt, weil das Herz falsch ist. So war es beim Judas. Er meint, er muss das tun. Er kriegt doch gar nicht viel dafür. Er macht es doch nicht um des Geldes willen, sondern macht es, weil sein Herz eine Feindschaft gegen Jesus hat. Und darum tut er das. Da hat man ja drüber gerätselt, will er sich rächen. Man kann das ja oft gar nicht klären. Der Streit in ihrer Ehe. Warum habe ich es denn gemacht? Das wissen sie nachher auch nicht mehr. Aber er kam vom Herzen. Ja, das ist alles, was da so abläuft. Und wir verkrampfen uns manchmal aus der Tiefe unseres Herzens an Dinge, die sehr böse sind. Und das zeigt uns Jesus in einer schrecklichen Weise. Hier, Matthäus 15 ist das Wichtigste. Und Jesus sieht in diese Tiefe hinein. Und deshalb muss alles, was Jesus sagt, in die Tiefe des Herzens vorstoßen. Das ist kein Wert. Und erst wenn in der Tiefe des Herzens eine neue Kreatur geworden ist, hat es einen Sinn. Und das ist ja eigentlich was, um was es uns geht. Noch die zweite Stelle, Markus 8, Vers 17. Jesus hat ja immer sehr anschaulich gesprochen. Das hätte mich auch mal gereizt, einfach mal das zu zeigen, wie Jesus in einer ungeheuren Bildhaftigkeit gesprochen hat. Alle, wir Prediger sollten uns alle eigentlich nur von Jesus schulen lassen. Jesus hat nie Theorien erzählt, immer Geschichten. Geschichte über Geschichte. Und dann sagt er, und trotzdem könnt ihr nicht verstehen, er hat es in dem tollen Bild des Sauerteigs gemacht, wie der Teig aufgeht. Die Kinder sitzen ja gern vor dem Backofen der Küche, seitdem es da so eine schöne Scheibe davor gibt, und gucken zu, wie der Teig aufgeht. Das ist der Herrlich, der Kuchen geht auf. Und Jesus sagt, nimmt das Bild von dem Sauerteig. Und sie verstanden nicht, sie hatten ein verhärtetes Herz. Wenn das Herz verhärtet ist, kann man nicht hören. Das liegt nicht an der Botschaft des Evangeliums. Und genauso sagt Jesus auch bei dem vierfachen Ackerfeld, sagt, es liegt nicht am Korn, am Wort Gottes, dass das Wort Gottes nicht aufgehen kann. Wir meinen immer, das Wort Gottes ist vielleicht falsch gesät oder das Wort Gottes, die Bibel ist heute zu schwer verständlich. Nein, das Herz ist platt getrampelt, wie ein Weg, über den viele gehen. Und jetzt kann das Korn nicht mehr Wurzeln schlagen. Also, an dem liegt es, an dem Boden, an dem verhärteten Herzen, dass das nicht aufgehen kann. Das Wort. Matthäus 13, Vers 15, noch eine ähnliche Stelle. Das war gerade nach diesem vierfachen Ackerfeld. Es fragen die Jünger und sagen, warum redest du denn so viele Beispielsgeschichten? Und Jesus sagt, das ist interessant, ich nenne Beispielgeschichten und die Menschen können es trotzdem nicht hören. Jesus sagt nicht, dass er es verhüllen will, sondern sagt es eigentlich tragisch, ich will es den Menschen so klar und verständlich sagen, wie man es überhaupt noch sagen kann, damit sie es sehen, damit sie es hören, sie sehen das Bild da vor sich und verstehen es nicht, denn die Ohren sind verstopft und so weiter. Und dann heißt es, Vers 17, ja, wo ist es? 15, mit dem Herzen. Ihr Herz, und das Herz ist verstockt. Jetzt hat man wieder rumgekreist, warum ist das Herz verstockt? Das ist immer Schuld der Betroffenen. Immer Schuld. Beim Pharao hat man gemeint, es sei keine Schuld. Doch, es ist immer Schuld. Man hat sich festgelegt, aber das Herz ist blockiert. Und dann kann man alles hören. Es liegt nicht am Verkündiger, es liegt an einem selber, dass das Herz zugemauert ist. Und Jesus hat eigentlich so wunderbar die Diagnose gegeben. Und jetzt kommt es eigentlich bei Jesus gar nicht mehr weiter. Im Gespräch mit dem Nikodemus heißt bloß noch, du musst von Neuem geboren werden. Da muss eine Operation, das Herz wird gar nicht mehr erwähnt. Wie wird das sein? Jesus hat gewarnt, noch an weiterer Stelle bei den Schätzen, das hat man neulich in der Bergpredigt, beim Erntedankfest, wo euer Schatz ist, da ist euer Herz. Man kann sich prüfen, wo mein Herz ist, an dem, wo mir das Wichtige ist. Ich war Student, ein Büchlein gefunden, war völlig kaputt im Antiquariat vom Zinzendorf, und das ist mir immer eine der liebsten Stellen. Da hat er ein Kapitel geschrieben in einem Evangelische Wahrheiten von der ganzen Übergabe des Herzens an den Heiland. Ich weiß nicht, wie oft ich dieses Kapitel gelesen habe, weil mir so wunderbar ist, wo der Zinzendorf sagt, wenn man es einmal verstanden hat, weiß man, wo Bekehrung ansetzen muss. Dass dieses träge, verstockte, schmutzige Herz des, ich vergleiche es immer mit einem radioaktiven Abfall, der immer strahlt. Da kommt immer Böses raus. Dieses Organ, das ist nicht die Pumpe, das ist was ganz anderes, mein innerstes Gewissen, das muss geheilt werden, und das kann nur geschehen, wenn ich es ganz in die Hand Jesu lege. Das Christentum ist lauter Herzenssache, sagt der Zinsendorf. Mein Gefühl, die Leute verstehen den Zinsendorf ganz. Dann sagt, das ist ein bewusstes, willentliches Sagen, ich will dem Heiland gehören. Und zwar, ich mache eine Übergabe, ich will mich ganz ihm in die Hand geben. Warum, sagt beim Paulus etwa, können die Juden das Evangelium nicht hören? Warum können die Juden das Evangelium nicht verstehen? Was mich ja immer beeindruckt, wie viele Juden heute in Israel im Neues Testament in ihrem daheim haben und wie viele von denen ja schon oft durchgelesen haben. Ich glaube, viele von ihnen haben es öfter durchgelesen als viele bibeltreue Christen. Wir sind immer wieder überrascht, unsere Guides, die Führer, wie die das Neue Testament kennen, aber natürlich nicht dran glauben. Und der Paulus sagt, gibt es was alles, die Decke hängt vor ihren Herzen. Die Decke hängt vor ihren Herzen. Sie können es nicht sehen, da ist eine Decke da. Sie hören es aber, das Herz ist zugedeckt. Und darum muss eine gründliche Veränderung im Herzen geschehen. Wo ist die passiert? Die kommt in der Apostelgeschichte. Als das Pfingstgeschehen war, und das interessiert uns jetzt immer wieder, Sie haben ja heute auch mit vielen fanatischen Pfingstvertretern zu tun. Sie merken ja immer mal zurückhalten, wollen eine neue Gräben aufreißen. Aber wenn Sie irgendwo drüber reden können, können Sie immer sagen, was ist Entscheidende bei der Wirkung des Heiligen Geistes gewesen. Und da lassen wir die Reihenfolge wirklich nicht umtauschen. Es bohrte sich etwas ins Herz. Es ging etwas durchs Gewissen. So war es Apostelgeschichte 2, Vers 39 bis 42, eine Pfingstgeschichte. Als der Petrus predigte, hat der Geist Gottes das Herz überführt und die Leute haben gesagt, das ist wahr. Das ist die erste und allerwichtigste Wirkung des Heiligen Geistes durch das verkündigte Wort vom gekreuzigten Jesus, der meine Schuld trägt. Dass Leute sagen, ja, das ist meine Schuld, die Jesus trägt. Ein normaler Mensch versteht es nicht. Das sagt, warum soll Jesus mal Schuld tragen? Und wenn dieses Wunder passiert, und wir freuen uns immer, dass es passiert, auch in unserer Gemeinde, unter Verkündigung, ist eine Wirkung des Heiligen Geistes, kann kein Mensch fertig bringen, auch nicht mit den tollsten Bildern. Und zwar geht es immer um den Bild, es geht nie darum zu beweisen, dass es einen Gott gibt oder irgendeine Menschen zu überweisen, dass die Schöpfungsgeschichte der Bibel stimmt, sondern der Punkt ist, dass Menschen sehen, Jesus ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde wegträgt. Und das ist passiert, Apostelgeschichte 2, das ist der Heilige Geist. Das macht er hell. Er zeigt dem Herzen das, und das heißt, es bohrte sich wie ein Pfeil in das Herz, und da geschieht die Neugeburt. Ein neues Herz heißt, ein völlig neues Denken haben von dem, was der Herr in mir wirken will. Das ist eine Erwartung gewesen, die schon im Alten Bund eindeutig vorhergesagt war. Kennen Sie die zwei großen prophetischen Weissagungen vom neuen Herzen? Wer kennen Sie? Jetzt frage ich Sie. Wo stehen die? Hesekiel 36, Vers 26 und die zweite. Ja? Ja, das ist Hesekiel und die andere. Ja? Schönste Kapitel im Jeremia-Buch, behaupte ich immer, wo das Weinen Rahels kommt, wo die Israeliten nach Jerusalem zogen. Sie werden weinend über die Hügel von Juda laufen. Und dann heißt es, und am Ende wird der Herr den rückkehrenden Israeliten ein neues Herz geben. Jeremia 31. Jetzt lesen wir die mal beide, die muss man angucken. Hesekiel 36. Vers 26. Also, das ist immer eine gewisse Hilfe. Sie wundern sich, wie macht man das? Das ist so wie so ein Geheimkult, wie wenn einer seine PIN-Zahl bei der Kreditkarte oder so weiß. Wenn man so Stille hat, da gibt es ein ganz einfaches Mittel, wenn Sie immer beim Losunglesen aufpassen und sich dann wieder erinnern, wo war das gestanden, aha, und am nächsten Tag noch mal gestern eine Losung, dann kann man ein bisschen Bibelstelle auswendig lernen. Und dann so manche Markante, sie immer wieder wiederholt, morgen in der Straße, was war das gestern am Hesekiel 36, 36, und dann finden Sie es auch schnell, wenn Sie es mal suchen. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Da denke ich immer an der Wilhelm Hauff mit seinem kalten Herz, die schöne Geschichte. 37 ist dann, die Totengebeine werden lebendig. 36. Israel kommt wieder zurück, 36, 10, die Städte sollen wieder bewöhnt und die Trümmer aufgebaut werden. Das steht noch aus, liebe Freunde, das ist noch nicht passiert in Israel. Wir warten auf die Stunde. Die entscheidende Bestätigung dieser Verheißung kommt noch. Vers 25 heißt, ich will reines Wasser über euch springen, dass ihr rein werdet. Vorher heißt, ich will euch aus den Heiden herausholen, euch aus allen Ländern sammeln und wieder euch in euer Land bringen. Ist so ganz klar, das sind ja prophetische Verheißungen, so wahnsinnig. 600 vor Christus oder was, 400 vor Christus, das ist unglaublich. Und alles, was sich in diesen Tagen erfüllt. Brigitte Schmid hat mir vorhin in der Kinderkirchenvorbereitung eine Karte gezeigt von einer Judenmissionarin aus Paris und wie der Jude zum Glauben kommt. Das erleben wir jetzt ja. Das reine Wasser wird über sie gesprengt und da wird das Herz geheilt. Darum ist mir es ganz wichtig, nochmal kurz für die Bibelkenner, hoffentlich kann man es in der Kürze machen. Beim Nikodemus sagt Jesus, es sei denn, dass du von Neuem geboren wirst aus Wasser und Geist. Und das Taufe lasse. Und viele sind bloß wegen der Stelle zur Taufe gegangen. Und ich habe dann als ein bisschen böse, wie ich sagen kann, ich kann sogar ein bisschen arg böse sein, habe immer gesagt, sie dürfen sich täglich 7-mal taufen lassen, wenn es ihnen was hilft. Macht mir das Wasser nicht so wichtig, sondern es geht doch um dieses reine Wasser, das ist doch die Reinigung. Es geht doch nicht um, sondern hier, ich will das reine Wasser geben, da kriegen wir das neue Herz. Das Wichtigste, was geht beim Nikodemus. Du musst ein neues Herz kriegen, das kriegst du nicht durch eine Taufe. Sonst hätte Jesus das klarer ihm erklärt und hätte Nikodemus auch nur getauft. Jesus hat doch Nikodemus gar nicht getauft. Sondern Jesus hat gesagt, du musst neu in deinem Herzen werden und es geht durch das reine Wasser, durch Vergebung und es geht durch der Geist Gottes, der von dir Besitz ergreift. Lasst euch die Tauffrage nicht hochjubeln, weil das immer wieder Kirche übertritt und alles bringt. Das ist nicht die Kernfrage. Die Kernfrage ist Vergebung und Glauben. Und da wird mein Leben neu. Ich muss nicht jeden, der sich bekehrt, neu taufen. Das reine Wasser, das kommt durch die Reinigung von den Sünden. Ganz einfach. Und der Geist Gottes, den ich aufnehme, indem ich gläubig werde und an Christus glaube. Und dann habe ich das neue Herz. Hier steht's. Wenn ich das reine Wasser nur dazu nehme. Jetzt gucken wir Jeremia 31. Ist nicht ganz klar, aber dann wird gleich. Dann nehmen wir uns noch die Zeit und erklären es noch. Jeremia 31, das wunderbare Kapitel. Wir haben es schon öfter gelesen, wie die Rückkehrer auf die Höhen von Zion kommen und jauchzen und wie die Alten und die Jungfrauen in Jerusalem wieder auf den Plätzen und Straßen tanzen. Ich habe dich je und je geliebt, ich habe dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Die Berge Samarias werden wieder grün sein, das ist die Westbank. Und da kommt dann hinten Vers 33. Das soll der Bund sein, den ich schließen werde. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Sie sollen mein Volk sein, ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen noch ein Bruder, den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern sie sollen mich alle erkennen, beide kleinen und groß. Und sie sehen, wie eng Jesu Wirken mit dem alten Bund verknüpft ist und wie das hier in Jesus zur Erfüllung kommt. Und jetzt gucken wir uns nur noch ein paar Sachen an. Wie kriege ich das reine Herz nur durch Vergebung? Keiner hat das reine Herz. Wir brauchen täglich die Reinigung Jesu, um das reine Herz zu haben. Als die Pfingstbewegung am Anfang dieses Jahrhunderts sehr viel Unruhe machte, da hat es damals diese sogenannte Berliner Erklärung gegeben. Da war eine Sache damals im Vordergrund gestanden, nicht mal so diese Sache, die ähnlich war wie der Toronto-Segen, wo die Leute umfallen, sondern eine ganz andere Sache. Eine Lehre, die damals der Jonathan Paul gesagt hat, wer das reine Herz hat, kann das reine Herz nicht mehr verlieren. Und das hat damals unheimliche Unruhe gegeben. Und der Kampf ging damals darum, wir können rein sein, immer nur durch Vergebung. Und wir haben das reine Herz nie als Besitz. Das war ganz verderbliche Irrlehre. Dies war dann viele Jahrzehnte still. Es ist auch im Moment nicht mehr da, aber ich fürchte, dass sie jeden Moment wieder kommt. Wir werden rein, indem wir die Vergebung haben. Wenn Sie heute Abend ins Bett liegen, dann sagen, Herr Jesus, jetzt machen wir wieder einen reinen Tisch. Wunderbar. Und alles, was heute falsch und versäumt war, darf ich ablegen bei dir. Selig sind, die reines Herzens sind. Durch Vergebung. Und wo will nun der Herr regieren? Da heißt, unter Friede Gottes regiere in euren Herzen. Christus will dort machtvoll wirken. Gerade wo seine Vergebung ist, gibt er uns auch den Frieden, dass ich nicht mehr hin und her gewirbelt bin. Wo ist die Liebe Gottes ausgeschüttet? Die Liebe Gottes ist ausgeschüttet in unser Herz. Und wenn wir diese Liebe Gottes schauen können, ist unser Herz erfüllt. Wo will der Herr sein Gesetz hinschreiben? Ins Herz, haben wir gehört. Er will uns die Gebote in der Tiefe unseres innersten Gewissens einschreiben. Und darum ist es so herrlich, wenn ich in der Tiefe ihm gehören darf. Wir gucken noch ein paar wenige Stellen noch an. 2. Korinther 1, 22 von Paulus dann. 2. Korinther 1, 22. Da geht es um die Sache, wie wird man fest? Und er sagt, wir werden fest, indem wir bei Christus sind. Und wie werden wir fest? Er hat uns versiegelt und in unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben. Wir dürfen den Geist Gottes nehmen. Was ist der Geist? Der macht mir Jesus groß. Ich darf ihn als Herrn anrufen. Das kann ich nur durch den Geist Gottes. Sonst bleibt mir Jesus ein Rätsel. Und es ist so herrlich, wenn das Herz ganz fest weiß, der Herr, mein Herr ist er. Oder Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgeschüttet oder ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Jetzt müssen Sie sich immer bloß so vorstellen, dass es ganz, ganz einfach ist. Je mehr Sie das lesen im Wort der Schrift, lesen Sie immer wieder. Sie gucken den Jesus-Film an, wie Jesus gekreuzigt wird. Und dann zeigt Ihnen der Heilige Geist, macht es Ihnen deutlich, das ist für dich geschehen. Und Sie sehen, hinter diesen schrecklichen Nägeln malen, beim Jesusfilm kann man es kaum angucken, so hat er mich lieb. So nagelt er meine Sünde ans Kreuz, jetzt darf ich ihm gehören. Und da liegt es in der Tiefe meines Innersten dran. Ich bin doch geborgen bei diesem Herrn, der das festgemacht hat und in meinem Herzen gilt es und ist es ganz deutlich verpflichtet. Das heißt mal im Alten Testament, gib mir mein Sohn dein Herz. Gib mir mein Sohn dein Herz. Der Zinzendorf sagt da in diesem Kapitel, zu keinem Planeten, zu keinem Baum und zu keinem Tier hat Gott je gesagt, gib mir dein Herz. Das zum Menschen. Und der Herr will mit uns Menschen in diese ganz innige Verbindung eintreten. Das ist ein Vorrecht ohnegleichen, das wir haben. Und da will er nichts Fremdes mehr dazwischen haben. Jetzt sollen sie einfach freuen. Sollen nicht wieder neuen Zwang bei ihnen auslösen. Sie können es bloß einfach als Geschenk nehmen. Und sich daran freuen, dass dieses unheimliche Organ des innersten Gewissens entgiftet wird, überholt wird, neu wird. Das ist ein Wunder seines Geistes. Sie können bloß danken und sagen, lieber Herr, ich leide noch an mir, aber es ist wunderbar, dass du stärker bist. Und dann geschieht das Wunder, dass der Herr unser Herz gebraucht und verändert und zum Segen setzt. In der wunderbaren Vergebung kommt die Freude und das Leben dann, Christus lebt in mir. Und das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Das ist die Veränderung. Schön, wir haben heute einfach mal den Teil angesehen, wie Jesus in die Herzen guckt. Er guckt die Menschen nicht äußerlich an. Und dort im Herzen geschieht die Wende. Und das ist das Herrlichste, wenn er uns das neue Herz gibt. Sie dürfen es heute Abend wieder nehmen und sich daran freuen.